ich da noch anlehnen. Aber ich bitte noch mal eben vorher, ne? Wir haben jetzt keinen Lobpreis, dann können wir noch ein bisschen beten. Jesus, danke dafür, dass wir uns hier in deinem Namen versammeln können. Oh, du sagst es in Matthäus 18, glaube ich, dass wenn zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dann bist du mitten unter ihnen. Jesus, ich bete, dass das heute nicht nur ein Glaubenssatz ist, sondern dass wir das merken können. Ich bete, dass wir spüren, dass du hier in unserer Mitte bist, dass du mitten unter uns bist. Gott, ich bete, dass du uns auf dich ausrichtest und uns hilfst, alles abzugeben, was wir als nur mit uns rumschleppen. Ja, dass wir den Tag hinter uns lassen können und die Woche. Ach, und Jesus, dass wir wirklich eine Zeit haben mit dir zusammen, Gott, dass wir einfach die Zeit hier nicht verschwenden, sondern nutzen können, um in deiner Gegenwart zu sein. Halleluja. Jetzt bete für Leute, die lange nichts mehr von dir mitgekriegt haben, dass heute sich das ändert. Bitte ich auch, dass du Fragen beantwortest, die wir lange mit uns rumgeschleppt haben. Und ich danke dir, dass du das machst, Herr. Danke, dass du uns so liebst. Ich habe gerade Alex gefragt, wo sind denn die ganzen Leute? Und sie sagt, die haben alle Angst vor der Predigt. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht wirklich der Fall ist. Und falls doch, dann freue ich mich, dass es auch noch ein paar mutige Seelen es gibt, die sich dann trotzdem aufgemacht haben zu kommen. Und dass immerhin ihr euch traut. Ich bin auch irgendwie in total entspannter Stimmung und das passt gar nicht zu der Predigt, die ich heute habe. Ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen ändert und ich hier noch etwas aggressiver drauf komme. Zumindest konfrontativer. Ich habe ja letztes Mal schon eine Nachfolgepredigt gehalten von meiner Predigt zur Jesus-Konferenz. Und letztes Mal ging es darum, irgendwie, dass wir Jesus um seiner selbst willen nachfolgen sollen. Und dass wir nicht so sehr irgendwie das suchen sollten, was er für uns tun kann, sondern einfach mit ihm zusammen sein sollten, weil er der ist, der er eben ist. Und es ist schwer rüberzubringen und ich hoffe irgendwie, dass da Gottes Geist irgendwie auch was gemacht hat, weil es ganz schwer ist, irgendwie zu erkennen, wer jemand ist, wenn man ihn nicht über das definiert, was er tut. Und trotzdem ist es, glaube ich, ein Thema, wie das für uns wichtig ist, weil das so eine leichte Denkfalle ist, dass man nur deswegen Christ ist, weil Gott allmächtig ist und irgendwas für uns tun kann. Und dass es uns eigentlich irgendwie so ein bisschen die Qualität der Nachfolge klaut, wenn wir nur deshalb mit Gott zusammen sind. Und ich möchte heute die zweite Nachfolgepredigt halten. Ist nicht nötig, dass man die Originalpredigt kennt, aber so die hat mich selber inspiriert. Das kommt manchmal vor, dass ich irgendwie eine Predigt halte und dabei so ein bisschen neben mir stehe und denke, wow, das spricht mich jetzt aber gerade total an. Und auch wenn sonst keiner gesegnet ist und keiner irgendwie was von Gott mitkriegt, ich predige mich gerade selber glücklich oder predige mich gerade selber in Buße oder sonst irgendwie etwas hinein und merke, dass Gott mir selber dadurch begegnet. Und das war mit dieser Predigt definitiv so. Also ich habe noch lange darüber nachgedacht und tue es eigentlich auch bis heute und will jetzt nochmal ein Follow-up, würde man im Englischen sagen, also einen Nachfolger predigen. Und dann bin ich hoffentlich auch selber mit den Themen durch und kann mich dann wieder anderen Sachen zuwenden. Ich habe die Predigt aufgehört mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Das kommt aus seinem Hauptwerk oder seinem berühmtesten Werk auf jeden Fall, nämlich die Nachfolge. Und ich möchte gerne heute nochmal mit dem gleichen Zitat anfangen und das nur ein bisschen länger noch ausführen. Also ich habe noch 2, 3 Sätze irgendwie da reingenommen, weil es einfach hilft, so den Punkt rüberzubringen, den ich gerne rüberbringen möchte. Und möchte euch an dieser Stelle auch gerne mal empfehlen, irgendwie so diese etwas älteren und gerade auch deutschen Theologen zu lesen, weil da manches bei ist, was echt super lesenswert ist. Und manche von denen auch so einen Tiefgang haben, den man in diesen ganzen amerikanischen Sachen, die wir gerne lesen, nicht unbedingt findet. Also jetzt nichts gegen amerikanische Christen oder Theologen, also ich lese sehr viel amerikanisches Zeug. Aber so, es gibt irgendwie immer doch manchmal so eine Dimension, die mir da fehlt und die gerade bei so einem Dietrich Bonhoeffer total da ist. Und es ist ja auch in Ordnung, sich mal ein bisschen mit dem deutschen Erbe zu beschäftigen, auf dem wir stehen, statt immer nur zu versuchen, irgendetwas Modernes aus Amerika zu importieren und dann für uns hier nutzbar zu machen. Weil wir haben als ganz, ganz fantastische Leute, irgendwie, die in der Kirchengeschichte uns vorangegangen sind und wo es sich wirklich lohnt, sich damit zu beschäftigen. Bonhoeffer schreibt in der Nachfolge über das Thema billige Gnade und das ist so ein Schlagwort, das heute noch mit ihm verbunden wird, das ist ein ganz wichtiges theologisches Konzept bei ihm und ich lese mal gleich so die ersten Absätze aus seinem Nachfolgebuch vor. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Das sei ja gerade das Wesen der Gnade, dass die Rechnung im Voraus für alle Zeit beglichen ist. Auf die gezahlte Rechnung hin ist alles umsonst zu haben. Unendlich groß sind die aufgebrachten Kosten, unendlich groß daher auch die Möglichkeit des Gebrauches und der Verschwendung. Was wäre auch Gnade, die nicht billige Gnade ist? Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System, heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit, heißt Liebe Gottes als christliche Gottesidee. Wer sie bejaht, der hat schon die Vergebung seiner Sünden. Die Kirche dieser Gnadenlehre ist durch sie schon der Gnade teilhaftig. In dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht nicht wünscht. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe, um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teure Gnade ist Menschwerdung Gottes. Und um das so richtig zu ergreifen, eigentlich, was Bonhoeffer sagen will und was er in diesem ganzen Buch sagen will, muss man sich vor Augen führen, dass er das Buch 1937 geschrieben hat. Also er hat ein bisschen früher angefangen, aber es ist 1937 rausgekommen. 1937 ist von der NSDAP sein Predigerseminar verboten worden und ist dann halt illegal im Untergrund weitergeführt worden. Es waren gerade so die harten 30er Jahre und Bonhoeffer war schon ungefähr seit 1933 daran, dass er es gemerkt hat, irgendwie, dass Nazi-Deutschland aufzieht, oder dass man gemerkt hat, irgendwie, dass mit Juden seltsam umgegangen wird, dass der Wind rauer anfängt zu wehen und wo es einfach schon spürbar war, dass Pogrome in der Luft lagen, dass der Zweite Weltkrieg sich anbahnt, dass schwierige Zeiten kommen würden für das Christentum. Und Bonhoeffer hat das sehr stark gepackt. Er war in USA und er ist da mit dem sozialen Evangelium in Berührung gekommen und hat ein tiefes politisches Empfinden bekommen und hat verstanden, dass er als Christ nicht einfach nur sich zurückziehen kann und irgendwo in der Bibliothek sitzen und darüber philosophieren, was Gott machen möchte, sondern dass er von Gott in die Welt hinausgesendet ist und dass er in einer solchen Situation auch gar nicht anders kann, als sich politisch zu engagieren. Und so hat er angefangen unter, damals, gut, erst war es noch in Ordnung, nachher wurde es immer gefährlicher, aber er hat angefangen, sich da diesem Machtapparat entgegenzustellen, hat auf politischer Ebene versucht, Kirchen zusammenzubringen und Verbände zu gründen, hat Bekenntnisse geschrieben und versucht, irgendwie die Kirche standfest zu machen und stark zu machen gegen das Dritte Reich. Und ihr kennt vielleicht so ein bisschen die Geschichte, die dann als Besseren alles passiert ist. Also die bekennende Kirche hat angefangen, nachher irgendwie der Pfarrernotbund. Das Ganze ist immer mehr in Untergrund gegangen und man hat immer mehr halt versucht, irgendwie etwas Starkes irgendwie aufzubauen, was das Dritte Reich zersetzen könnte. Und hat daran gearbeitet, irgendwie dass nicht irgendwie das ganze Christentum vor Hitler einknickt. Und das Problem war natürlich, dass die Nazis eigentlich genau das Gleiche gemacht haben. Sie haben sich sehr bemüht, die Kirchen gleichzuschalten, haben das auch irgendwie zum größten Teil geschafft. Und alles, was Bonhoeffer geschrieben hat, ist so durchdrungen von dem Gedanken, dass er merkt, dass das Christentum und dass die Kirche in Deutschland zu schwach ist, sich dem gegenüberzustellen, was auf sie zukommt. Und überall findet er so diese billige Gnade und merkt irgendwie, dass die Kirche bereit ist, Kompromisse einzugehen, merkt, dass man Formen hat, Sakramente spendet und Leute beerdigt und Gottesdienste macht, aber dass eigentlich so die innere Substanz des Ganzen schon längst kaputt ist und dass man keine Möglichkeit haben wird, mit diesem Substanzmangel das zu tun, was Gott eigentlich in dieser Welt machen will. Und mich beeindruckt das total, weil irgendwie in der ganzen Zeit irgendwie etwas Fieberhaftes da ist und da ist irgendwie etwas Hektisches. Irgendwie man merkt irgendwie, dass die Katastrophe kommt und versucht immer mehr Leute irgendwie um sich zu scharen. Wie versucht irgendwie etwas Stabiles zu machen, was sich dem entgegenstellen kann. Und letzten Endes weiß man, hat es nicht geklappt. Bonhoeffer selbst ist als Märtyrer gestorben, noch 1945 hingerichtet worden im Konzentrationslager. Und es hat leider nicht geklappt, irgendwie die Kirche auf dieses starke Fundament zu stellen, das er gerne gesehen hätte. Und der Kern des Ganzen ist im Grunde genommen diese Lehre von der billigen Gnade. Dass es Leute gibt, die behaupten, mit Jesus zu leben, aber nicht bereit sind, in die Nachfolge zu gehen. Dass es Leute gibt, die für Vergebung der Sünden beten, aber nicht bereuen, was sie getan haben. Dass es Leute gibt, die behaupten, Christen zu sein, aber nicht bereit sind, das zu tun, was Jesus ihnen sagt und ihm wirklich ihr Leben zu geben, sondern dass vieles einfach nur ein äußerer Anstrich ist und letzten Endes diese innere Substanz fehlt. Und ich bin weit davon entfernt, jetzt unsere Zeit zu vergleichen mit dem, was da 1937 auf die Kirche zurückgekommen ist. Aber wenn ich Bonhoeffer lese, irgendwie, dann kriege ich echt manches Mal eine Gänsehaut und denke, dass das passt wie Faust aufs Auge irgendwie zu dem, wie es heute aussieht. Und ich will nicht für die ganze Kirche in Deutschland reden, also ich kenne davon nicht genug. Aber ich weiß, dass bei uns als Jesus-Freaks tatsächlich irgendwie an allen Ecken und Enden so aussieht, wie Dietrich Bonhoeffer es da beschreibt. Und dass wir ein starkes Konzept haben von billiger Gnade und dass wir genau die gleiche Substanzlosigkeit haben, die er 1937 bei der Kirche bemängelt hat. Und dass wir deswegen genauso wenig darauf vorbereitet sind, das zu tun, was Gott eigentlich von uns möchte, wie die Kirche es vor über 70 Jahren gewesen ist. Und es ist egal, ob Gemeinde gebaut wird in einem so drastisch negativen Klima wie dem Dritten Reich oder ob es in einer Zeit relativer Freiheit geschieht. Letzten Endes irgendwie ist immer die Möglichkeit, den Auftrag Gottes zu erfüllen, abhängig davon, wie es um unsere innere Stärke bestellt ist. Und der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, ich meine, der ist gigantisch, also das ist ja nichts Kleines. Er hat ja seinen Leuten nicht gesagt, versucht, dass ihr über Wasser bleibt und wartet darauf, dass ich irgendwann wiederkomme, sondern was er gesagt hat, ist, okay Leute, jetzt geht mal los und macht alle Nationen zu Jüngern, macht ganze Völker zu Jüngern und breitet das Reich Gottes aus. Und es funktioniert nicht, irgendwie, wenn der Kern des Ganzen nicht stimmt. Es funktioniert nur, irgendwie, wenn es aus einer inneren Stärke heraus geschieht. Und solange diese innere Stärke nicht da ist und wir im Kompromiss leben und nicht irgendwie exakt verstehen, was das Evangelium ist und hinter Jesus herlaufen, solange wird es nicht möglich sein, dass wir diesen Auftrag Jesu erfüllen und das erleben, was er mit uns vorhat. Und deswegen ist es so ein Thema, wie das wirklich auf meinem Herzen brennt. Also ich weiß nicht, wann ich das erste Buch gelesen habe von Bonhoeffer, vielleicht so 5 Jahre her. Aber es ist eigentlich immer wieder, wenn ich was von ihm gelesen habe, so dieses Gefühl da, dass die Dringlichkeit, die er damals hatte im Aufbruch des Dritten Reiches, dass die gleiche Dringlichkeit eigentlich heute noch da sein sollte, wenn wir an unseren Auftrag denken und daran denken, was mit der Gemeinde los ist und wie wir da hinkommen können, dass Gott irgendwie seinen Auftrag, den er uns gegeben hat, auch wirklich durch uns ausführen kann. Ja. Paulus hat über was Ähnliches gesprochen, nämlich im Epheserbrief und Philipper 1, Vers 19, die Epheserstelle habe ich jetzt gerade nicht gefunden. Und im Korintherbrief, im 2. Korinther, ich muss noch mal eben nachgucken. Krass, ey, das nimmt mich voll mit. Das ist echt abgefahren. Also 2. Korinther 5, Vers 4 spricht er über was Ähnliches, wo ich meine, dass es genau diese Analyse Bonhoeffers trifft. Und eigentlich redet er über Angst vorm Tod. Das ist so der Zusammenhang. Und er schreibt, solange wir nämlich in diesem Zelt, und er meint unseren Körper damit, solange wir in diesem Körper leben, seufzen wir unter schwerem Druck, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit so das Sterbliche vom Leben verschlungen wäre. Also Paulus sagt mir, dass wir alle lieber nicht sterben würden. Wir wollen nicht irgendwie, dass wir das Leben verlieren, sondern hätten es lieber irgendwie, dass das neue Leben über uns drüber kommt. Und ich glaube, dass es im Geistlichen ganz oft genau das Gleiche ist, dass wir nicht möchten, dass unser altes Leben in den Tod gegeben wird, dass wir nicht gerne möchten, dass alte Denkweisen verschwinden und wir die alten Dinge hinter uns lassen, sondern wir hätten es lieber, dass wir überkleidet werden. Also lieber nicht die alten Sachen ausziehen, sondern gleich die neuen kriegen und sich nicht um das kümmern, was man dann drunter hat. Und das Bild von Paulus ist ganz klar, nämlich es kann nicht funktionieren. Du kannst nicht etwas außen bekommen, wenn es innen nicht stimmt. Weil das, was Gott machen möchte, ist eben nicht eine billige Gnade, die jedes Mal okay sagt, sondern das, was Gott machen möchte, ist unser Herz zu erreichen und unser Herz umzukrempeln und uns ganz von innen total neu machen. Und das Problem, das wir so oft damit haben, ist, dass einfach vor dem Leben, das Christus geben kann, erstmal der Tod steht. Und dass du nicht beides haben kannst. Du kannst nicht dein altes Leben leben. Du kannst nicht in deinen alten Denkmustern bleiben. Du kannst nicht irgendwie deine alten Neigungen haben und gleichzeitig das neue Leben bekommen, was Jesus für dich hat. Sondern ich glaube, dass das Evangelium deutlich ist und gerade wie es im Römerbrief heißt, man muss etwas in den Tod geben, um das Leben zu kriegen. Man kann nicht auf beiden Hochzeiten tanzen. Man kann nicht beides gleichzeitig haben. Und billige Gnade ist genau das. Und wie billige Gnade ist, man lebt mit Jesus und es ist einem eigentlich egal, was man tut, weil immer die Vergebung da ist. Und man versucht sich zu überkleiden, aber bemüht sich eigentlich nicht darum, dass das Innere sich ändert und dass es auf die gleiche Linie kommt, wie Jesus es haben möchte. Und das ist es, was im Kern eigentlich die Schwäche der Gemeinde ausmacht und was auch die Schwäche unserer Jesus-Freaks-Bewegung ausmacht, ist, dass wir es nicht ersehnen, diese teure Gnade zu bekommen, die uns alles kosten wird, ist, dass wir uns nicht irgendwie hundertprozentig auf Jesus werfen wollen, ist, dass wir gern unser Leben noch behalten zum größten Teil und dass wir hoffen, dass Gott uns etwas dazu gibt und nicht verstehen, wie das Tod nötig sein wird und dass der Preis von Nachfolge zu entrichten sein wird, um so zu leben, wie Gott es sich eigentlich vorstellt. Und der Traum, den ich habe, ist, dass wir es genauso wie dieser Bonhoeffer sehen und sagen, okay, was die Kirche heute braucht, ist teure Gnade. Was die Kirche heute braucht, ist nicht zu sagen, ist egal, ob etwas nicht geklappt hat, irgendwie, es ist ja Vergebung da, sondern Christus zu suchen, Vergebung zu suchen, Heil zu suchen, Gesundheit zu suchen, seelische, körperliche, wie auch immer, aber wirklich an Jesus dran zu bleiben und nicht nur einen äußeren Schein davon zu haben, mit ihm zu leben, sondern mit unserem ganzen Inneren auf ihn geworfen zu sein und mit ihm zu leben. Und das ist ein Ruf, der heute garantiert noch mindestens genauso aktuell ist, wie es damals bei ihm gewesen ist. Und wir brauchen diese innere Stärke, wenn wir es wirklich schaffen wollen, das zu erleben, was Gott machen möchte durch uns. In dem, was er sagt, gleicht Dietrich Bonhoeffer für mich so einem alttestamentlichen Propheten. Und das meine ich jetzt total positiv. Ich weiß irgendwie bei ein paar Leuten, wenn man sagt Altes Testament, irgendwie dann fallen irgendwie schon gleich mit die Jalousien runter und man denkt sich ja, alttestamentliche Propheten will man nicht haben. Aber die alttestamentlichen Propheten hatten so eine Art geistliches Wächteramt. Also sie waren nicht nur dazu da, irgendwie jetzt Vorhersagen zu machen und waren auch nicht nur dazu da, immer mehr Details über den Messias zu sammeln, sondern sie hatten ein geistliches Wächteramt. Und sie waren dazu da, irgendwie Gottes Perspektive zu sagen, wenn das Volk sich von Gott entfernt hat, ein geistliches Frühwarnsystem darzustellen und immer wieder irgendwie das Volk zurückzurufen und hat manchmal auch die totale Arschkarte eigentlich, nämlich wenn sie mit so einer sehr negativen Botschaft zum König gehen mussten und dem sagen mussten, hey, was du machst, ist total falsch und Gott ruft dich zur Buße auf. Und wenn du dir die Geschichte Israel anguckst, und das wirst du wahrscheinlich auch in der Kirchengeschichte wiederfinden, dann ist es immer das gleiche Muster gewesen. Wenn Israel sich um Gott gedreht hat und Gott in ihrer Mitte war, dann war es eine Nation, die keiner bezwingen konnte. Dann war es egal, wie viele Feinde da waren, Israel hat immer gewonnen. Dann konnte es passieren, dass die Königin von Saba kommt und tonnenweise Gold und Diamanten und alles irgendwie mitbringt, weil sie so beeindruckt war von der göttlichen Weisheit, die ein König Salomo hatte, weil man einfach sehen konnte, dass Gott in ihrer Mitte war. Und dann ist immer das Gleiche passiert, nämlich auf dem Höhepunkt dessen, wo es gut funktioniert hat, hat man angefangen, sich zurückzulehnen, hat Kompromisse eingegangen und irgendwann war man dann als Volk da, dass wieder fremde Götter eingeführt wurden und dass diese innere Stärke aufgehört hat. Und das war der Punkt, wo die Propheten gekommen sind und gesagt haben, Freunde, so geht's nicht weiter. Entweder jetzt zurück zu Gott oder es wird etwas Schlimmes passieren. Und dann gab es diese beiden Möglichkeiten. Entweder das Volk hat sich gedemütigt und gesagt, ja, stimmt, wir wollen, dass Gott wieder in unsere Mitte kommt. Oder aber es kam Gefangenschaften und militärische Niederlagen und alles mögliche Negative. Und dann kam meistens irgendwie der Schlussakt des Ganzen, nämlich dann in der Verbannung und in der totalen Niederlage hat man wieder zu Gott gerufen, Gott wieder in den Mittelpunkt gesetzt und es ist wieder nach oben gegangen. Und das hat sich wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt im Alten Testament. Da kannst du fast gar nicht mitzählen. Und so hatten die Propheten eigentlich einen extrem wichtigen Job, nämlich zu sagen, hey, wir sind gerade wieder auf dem Weg nach unten. Wir sind gerade wieder auf dem Weg, uns von unseren Wurzeln zu entfernen. Wir sind gerade wieder dahin, dass wir 10 Gebote und alles irgendwie verlassen, was Gott uns gegeben hat. Und wir müssen das wieder auf die Reihe kriegen. Wir müssen wieder zurück zu Gott, sonst wird es wieder negativ mit uns laufen. Und ich empfinde, dass die Gemeinde genau das gleiche Wächteramt braucht und dass es immer wieder Menschen geben wird wie Bonhoeffer und viele andere, die bereit sind, den Mund aufzumachen und das zu sagen, was keiner hören will und das Volk wieder zu Gott zurückzurufen, damit es eine innere Stärke behält. Und es ist mit der Gemeinde 100%ig genauso wie mit Israel, da wo es im Kern nicht stimmt, da wo es nicht mehr darum geht, mit Jesus zu leben, da wo andere Sachen irgendwie wichtiger werden, wird immer Stärke verloren gehen und wird es niemals möglich sein, dass die Gemeinde siegreich ist. Ich möchte euch zum Abschluss noch ein Bild geben, das ich seit dieser Predigt auf der Jesus-Konferenz mit mir rumtrage. Nämlich immer, wenn ich drüber nachdenke, was billige Gnade eigentlich ist, und hab Jesus halt gefragt, so wie kann man es gut illustrieren? Und ich glaube, eine Möglichkeit, wie man es illustrieren kann, ist Ehe. Ehe ist ja auch ein gern gesehenes biblisches Bild, was man immer wieder auf alles Mögliche anwenden kann. Und hierbei passt es, glaube ich, ganz besonders gut. Ich habe vor 12 Jahren geheiratet Und ich habe da meiner Frau versprochen und sie hat mir das auch versprochen, ich will immer bei dir bleiben, egal was passiert, egal ob es gut wird oder ob es schlecht wird, ob es einfach ist oder ob es hart wird, ich will immer bei euch, bei dir bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Und ich glaube, so ungefähr kommt das in jedem Eheversprechen vor, das ich jemals gehört habe. Es ist immer wie dieser Aspekt von Treue da drin. Und dieses Versprechen kann eine Grundlage dafür bieten, dass man eine gesunde Beziehung aufbaut. Weil man davon ausgehen kann, wenn ich jetzt Quatsch mache und irgendwas nicht so gut läuft, dann wird das nicht sofort mit das Ende bedeuten, sondern da ist jemand, der hat mir versprochen, bei mir zu bleiben und mit mir durch alle möglichen Dinge durchzugehen. Und egal, ob es fies wird oder nicht, der wird bei mir bleiben. Jetzt kann man das aber missbrauchen. Und es ist möglich, dass man sagt, okay, ich bin verheiratet. Die Frau hat es mir versprochen, die wird nicht weggehen. Und deswegen ist es egal, was ich mache. Ich kann jetzt jeden Abend in die Kneipe gehen und das Haushaltsgeld versaufen. Ich kann irgendwie in Auseinandersetzungen auch gerne mal zuschlagen. Ich muss mich nullstens irgendwie darum kümmern, dass meine Beziehung gebaut wird. Auf Reden habe ich sowieso keinen Bock. Das ist ja Frauensache. Irgendwie, das will ich gar nicht machen. Lieber gehe ich ins Kino, wenn wir überhaupt irgendwie was zusammen machen. Und es ist ja eigentlich egal, wie ich mich verhalte, denn sie kann ja nicht weg. Sie hat es ja versprochen. Und ich glaube, dass jeder hier im Raum sagen würde, wer sich so verhält, ist ein echtes Arschloch. Und das stimmt. Und er hat seinen Bund missbraucht. Und er ist nicht sorgfältig und achtsam mit dem umgegangen, was er an Ehebund hat. Und ich meine, dass billige Gnade ungefähr das Gleiche ist in der Beziehung mit Jesus. Dass billige Gnade, die Haltung, mir ist alles vergeben. Der Deckel ist bezahlt. Und deswegen ist egal, was ich mache. Ich werde nicht in die Hölle kommen, Gott wird mich nicht verlassen, er hat mir das versprochen, er wird immer bei mir sein mit seinem Segen, egal was ich tue. Und so missbrauchen einige von uns tatsächlich dieses Gnadenangebot, was Gott uns gegeben hat, und leben weiter ihre alten Sünden und die Sachen, die sie nicht unter die Füße kriegen und tun einfach so, als ob das egal wäre, weil ja irgendwie Vergebung da ist. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Missbrauch wie dessen ist, was Jesus für uns getan hat und dass es die Gnade Gottes echt degradiert. Und deswegen sagt Paulus an mehreren Stellen im Neuen Testament, und das ist jetzt tatsächlich im Epheserbrief und Philipper 1, Vers 19, sagt er, dass wir der Berufung, die wir haben oder des Evangeliums würdig wandeln sollen. Also, dass wir uns wie verhalten sollen wie Leute, die es wertschätzen, was Jesus für sie getan hat und auf der Grundlage dieses Opfers sich Jesusmäßig verhandelten. Das heißt also, es ist wieder Gott, der anfängt, und es ist Gott, der uns seine Gnade gibt, aber nachher muss eigentlich aus dieser Gnade irgendwie etwas kommen wie Liebe oder Dankbarkeit, irgendwie etwas, das sagt, irgendwie, ich schätze es so hoch ein, was Jesus für mich getan hat. Ich erkenne irgendwie, dass ich um einen Preis erkauft bin, der so extrem hoch ist und so wertvoll ist, dass ich alles dran setzen möchte, mich dessen würdig zu erweisen und dass ich nicht irgendwie lax damit umgehen will, nicht so tun will, als ob es mir einfach zusteht und mein Besitz ist, sondern ich will damit umgehen wie mit einer Kostbarkeit, weil es einfach eine Kostbarkeit ist. Und wie immer ist das nicht gesagt, um irgendjemand unter Druck zu setzen oder sowas. Und wie ganz klar, wie Druck hilft niemals, und wie das bringt niemals etwas. Aber ich glaube, dass wir eine Haltung kultiviert haben über Jahrzehnte hinweg, die eigentlich genau das Gegenteil sagt, nämlich die sagt, es ist immer Vergebung da und deswegen müssen wir uns eigentlich nicht bemühen. Und man kann sich negativ bemühen, das weiß ich, man kann es aus Gesetzlichkeit heraus machen und das ist total falsch. Aber man kann auch aus Dankbarkeit Jesu gegenüber ein Leben führen, das tatsächlich in Christus Nachfolge ist und wo man nicht zufrieden ist damit, wenn man sich nicht geistlich weiterentwickelt. Und letzten Endes, der Kern des Evangeliums ist nicht, Jesus hat uns vergeben, damit wir leben können, wie wir wollen und danach in den Himmel kommen, sondern der Kern des Evangeliums ist, laut Römerbrief, Jesus hat uns frei gemacht von der Macht der Sünde. Wir stehen nicht mehr unter dem Zwang, das zu tun, was die Welt macht, sondern wir sind frei, wir haben ein völlig neues Fundament und wir können auf diesem Fundament leben. Und da fängt eigentlich teure Gnade an, wo man sagt, das ist mir so wertvoll, das ist mir so kostbar, dass ich gar nicht mehr sündigen will. Dass ich gar nicht mehr irgendwie etwas machen will, was außerhalb des Willens Jesu ist, sondern es führt fast automatisch dazu, dass es mir egal ist, was es an Preis für mich kostet, aber ich will den Weg Jesu gehen. Okay, ich weiß, das war intensiv und das war keine Predigt, wo man lachen kann, aber das ist ja vielleicht auch nicht so das Entscheidende. Es geht mir wirklich darum, dass wir eine Grundlage verändern. Und ich weiß, ich habe das selber ganz oft gepredigt und ich stehe auch nach wie vor dazu. Es ist egal, irgendwie, es wird dich keine Sünde in die Hölle bringen. Wenn Jesus dein Herr ist, irgendwie, dann ist das Kapitel echt für dich abgeschlossen. Aber ich meine irgendwie, dass wir anfangen müssen, auf diesem Fundament zu bauen und dass wir geistig weiterkommen müssen. Und das ist einfach so eine Phase, wo ich es sehr auf dem Herzen habe, und das geht jetzt auch schon seit ein paar Monaten so, aber wo ich es sehr auf dem Herzen habe, dass wir danach streben, nicht nur den einen Teil des Evangeliums zu bekommen, sondern das komplette Evangelium. Und dass wir nicht nur damit zufrieden sind, dass uns vergeben ist, sondern dass wir die Basis dafür ergreifen, dass wir frei sein können. Und dass wir verstehen, dass Jesus wirklich ein Retter ist. Und das heißt nicht nur, dass er ein Retter ist vor der Hölle, sondern er ist auch jemand, der uns vor sich selbst, der uns vor uns selber rettet. Es ist jemand, der uns vor unseren Zwängen retten kann. Es ist jemand, der uns innerlich gesund machen kann. Und das ist eigentlich der Kern des Evangeliums. Dass es die Errettung gibt, dass es Gnade gibt, wenn wir sündigen, das ist eigentlich bloß das Fallnetz, das man als Artist braucht, wenn man es mal irgendwie nicht schafft und das, wie heißt das, dass das Seil irgendwie verfehlt, irgendwie, dass man dann etwas hat, was einen auffängt. Aber eigentlich das Ziel Jesu ist, dass wir in Freiheit hineinkommen. Amen. Ich würde gerne noch beten und dann möchte ich das auch eigentlich ganz gerne so hängen lassen und Schluss machen. Jesus, ich danke dir dafür, dass es dich alles gekostet hast, uns zu erretten. Und Gott, ich möchte gerne so sein wie diese Sünderin, wo du sagst, hier sind viele Sünden vergeben und wer ihm viel vergeben ist, der liebt auch viel. Gott, ich möchte, dass wir alle so werden, Herr. Ich möchte, dass wir Leute sind, die uns sich darüber freuen, dass du uns vergeben hast, Herr, aber die es auch ergreifen, was Nachfolge bedeutet. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir keine christlichen Weicheier sind, die jedes Mal, wenn es irgendwie haarig ist, dann wieder Kompromisse eingehen. Gott, ich möchte, dass wir keine Leute sind, die vor Sünde Angst haben irgendwie und denken, dass sie nichts überwinden können, sondern dass wir einfach verstehen, was du für uns getan hast, Jesus. Und einfach ist eine total dämliche Vokabel, Herr, tut mir leid, das wollte ich nicht sagen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, ich weiß, dass es manchmal schwierig ist. Aber ich bitte dich, dass wir Menschen werden, die diese teure Gnade ersehnen. Jesus, ich bitte dich, dass wir Menschen werden, die sich danach sehnen, irgendwie das alte Leben in den Tod zu geben. Gott, ich bitte dich, dass wir keine Leute sind, die zurückschrecken, wenn es einen Preis zu bezahlen gibt, sondern dass wir freudig den Preis bezahlen, weil du ihn für uns bezahlt hast. Gott, und ich bete, dass wir aus dieser Haltung der Dankbarkeit in das reinkommen, was wirklich Nachfolge ist, Herr. Gott, danke, dass du in uns wirkst, ja, und uns frei machst. Und in Jesu Namen bete ich auch nochmal gegen alle Verdammnis und gegen alle Selbstvervollkommnungstendenzen, Gott, das wollen wir alles nicht haben, Herr. Ich will irgendwie kein heiliges, motiviertes Fleisch haben. Gott, und ich bete mir, dass wir einfach aus einer Haltung von Liebe und Dankbarkeit heraus in eine richtige Nachfolge kommen. In Jesu Namen. Amen.